herzlich willkommen zu PG, dem LoRa-Forum rund um die psychische Gesundheit. Es geht um die hellen und dunklen Seiten unserer und vielleicht auch ihrer Seele. Unsere Themen reichen von Meditation, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz bis zu ADHS, Borderline und Burnout.
Hallo zusammen, mein Name ist Sandra Wambach und ich interviewe heute drei Menschen, die mit dem Thema Borderline in Berührung gekommen sind. Zum einen haben wir hier Frau Lorenzen. Genau, sie ist Therapeutin in einer Klinik. Genau, vielleicht möchten Sie es selber noch mal kurz sagen.
Naja, mein Name ist Miriam Lorenzen. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin. Und aktuell arbeite ich in der Tagesklinik hier in München. Die hat zwei Schwerpunkte, vor allen Dingen Depression und aber eben auch eine Borderline-Gruppe. Und wir machen ein DBT-Konzept. Ganz klassisch DBT im Borderline, in der Borderline-Gruppe und eine abgewandelte Form in der Depressionsgruppe.
Genau, darum soll es heute nämlich gehen, um das Thema Borderline. Darauf gehen wir gleich näher ein. Dann haben wir noch die Jule bei uns. Jule, möchtest du noch was zu dir sagen? In welcher Position, in welcher Funktion du heute hier bist?
Also ich bin die Jule, ich bin Betroffene, ich leide selber oder wie auch immer, ich habe Borderline. Und ja, ich bin 19 Jahre alt und freue mich, heute hier zu sein.
Und dann haben wir noch die Vanessa. Vanessa, möchtest du auch noch was zu dir sagen? Genau.
Ja, hi, ich bin die Vanessa, bin auch 19 Jahre und bin ebenfalls Betroffene.
Okay, dankeschön. Ja, und ihr habt euch alle bereit erklärt, mutigerweise heute hier für ein Thema da zu sein. Es geht um das Thema Borderline und ich denke, wir wollen dann auch gleich einsteigen in die Fragen, die ich hier vorbereitet habe. Das war nicht so einfach, da was rauszufinden, aber wir haben das hier jetzt mit dem Radio-LoRa-Team ganz wunderbar gemacht. Vielleicht erstmal fangen wir mit dir an, Jule. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Was sind deine Hobbys?
Also, ja, ich komme aus Würzburg und meine Hobbys sind Musik machen. Ich mache auch Straßenmusik. Mhm. Und ja, ich zeichne viel. Ich bin allgemein ein sehr kreativer Mensch.
Ja. Mhm. Okay. Und Kreativität, stimmt es, dass das irgendwie ganz eng mit dem Borderline-Syndrom zusammenhängt? Oder wie würdest du das so sehen oder ist es einfach so?
Also ich habe erlebt, dass viele Borderliner sehr kreativ sind und auch ja, Spaß an der Kunst haben. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht sind es mehr Freigeister oder haben einen weiteren Horizont, ja.
Okay, Vanessa, genau, selbe Frage an dich. Du bist heute hier auch mit der Borderline-Störung und was hat dich dazu bewegt, jetzt hier zu sein und wie erlebst du deine Erkrankung oder warum sagst du, du bist jetzt hier und möchtest da ein bisschen was davon erzählen?
Also ich stehe auf der Seite, dass ich auf jeden Fall die Leute darüber aufklären würde, was eben Borderline ist und dass diese ganzen Vorurteile eben nicht mehr für unsere Person quasi dastehen, sondern dass man auch sagen kann, okay, wir sind genau solche Menschen wie alle anderen, nur halt mit einer Persönlichkeitsstörung und genau, das ist so mehr oder weniger mein Grund, warum ich hier bin. Und wegen zur selben Frage, ich singe sehr gerne und mache auch Hip-Hop und sonst Serien natürlich schauen.
Okay. Serien schauen. Okay, was schaust du da so?
Gerade Dr. House.
Okay. Alles klar, supi. Ja, danke erstmal. Und nachdem wir das schon mal geklärt haben, wollen wir dann das Thema mit dem Borderline erstmal vertiefen, indem ich jetzt erstmal Frau Lorenzen ein paar Fragen zum Thema Borderline stelle, um gewisse Grundlagen zu klären. Denn viele von der Zuhörerschaft, die werden gar nicht wissen, was es damit überhaupt auf sich hat. Frau Lorenzen, was hat es mit diesem Begriff Borderline auf sich?
Also der Begriff ist erstmal ein historischer, der darf nicht missverstanden werden. Historisch ist das so gewachsen. Das Phänomen wurde schon vor Jahrhunderten beschrieben und es gab immer wieder verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Und dieser Borderline-Begriff ist irgendwann hängen geblieben. Gemeint war damit ursprünglich mal, dass die Patienten irgendwo Symptome zwischen Neurose und Psychose zeigen. Heute unterteilt man aber Störungen gar nicht mehr nach Neurose und Psychose. Das heißt, der Begriff ist eigentlich mittlerweile völlig überholt. Hat sich aber gehalten. Die Diagnose, wie wir sie heute kennen, wurde in den 80er Jahren geprägt. Da kam damals das neue Diagnosemanual raus, das DSM-3. Und seitdem haben wir die heutigen Kriterien oder so ein besseres Konzept dafür, was eine Borderline-Störung ist. Es gab auch immer mal wieder Versuche, das umzubenennen. Es ist bei Borderline geblieben. Also es hat eigentlich nichts mit Grenzen oder sonst irgendwas zu tun, auch wenn man das meinen könnte, sondern das ist historisch gewachsen. Es gibt ein paar Leitkriterien. Eins dieser Leitkriterien sind sehr, sehr starke Gefühle und eine hohe innere Anspannung. Die Betroffenen können ganz schlecht ihre Gefühle regulieren, außer sie haben es natürlich mit viel Therapieerfahrung schon gut gelernt. Und ein anderes Kernkriterium, was auch sehr häufig auftritt oder fast immer auftritt, sind Beziehungsschwierigkeiten. Schwierigkeiten, Beziehungen über längere Zeitraum stabil zu führen, ohne zu viel auf und ab. Das sind so die typischen Kernkriterien. Und dann gibt es ganz viele drumherum, die erfüllt werden können, aber nicht müssen, wie irgendein Hochrisikoverhalten. In den Medien hört man immer ganz viel von der Selbstverletzung. Das ist nicht obligatorisch, dass es gibt Borderliner, die sich selber verletzen. Es gibt auch welche, die das nicht tun. Letztendlich hat es immer damit zu tun, dass die mit Händen und Füßen versuchen, mit diesen starken Gefühlen umzugehen.
Wie würden Sie Hochrisikoverhalten erklären?
Ja. Also ein Klassiker ist sowas wie bewusst über rote Ampeln fahren für den Adrenalinschub oder bestimmte Hobbys wie das Parkourlaufen oder so, wo es darum geht, eben von einem hohen Haus zum nächsten hohen Haus zu springen oder sowas. Immer geht es um diese mit dieser hohen Anspannung, mit dem Adrenalin zu spielen und sich da einen positiven Effekt zu holen.
An euch beiden die Frage, wie erlebt ihr das so? Lauft ihr auch gerne Parcours oder klettert ihr Hochhäuser hoch oder mit was haben wir es hier zu tun jetzt? Oder was waren eure Probleme oder sind eure Probleme? Wir wollen ja auch offen drüber reden, wie fühlt es sich an, wie kommt es zustande, aber auch erstmal vielleicht zum Thema Selbstverletzung, auch wenn es natürlich jetzt erstmal ein heftiges Einstiegsthema ist, aber ich denke, das ist halt wahrscheinlich für die Leute, wo der Begriff Borderline was sagt, wahrscheinlich auch der Begriff Selbstverletzung schlechthin.
Okay, ja, dann fange ich mal an. Ich gehöre zu der Sorte Borderliner, die sich selbst verletzen, und ich kenne auch das Hochrisikoverhalten eben mit viel Konsum von Alkohol und auf Partys halt gehen und da das mal ein bisschen zu übertreiben. Und auch oft über rote Ampeln gehen oder über Straßen gehen, ohne nach links und rechts zu schauen. Dann würde ich weiterreichen erstmal.
Danke dir.
Ja, also ich gehe auch zu der Sorte Borderline, die sich selbst verletzen. Ja, ich erlebe das ehrlich gesagt so, wie die Frau Lorenzen schon gesagt hat, dass man mit Gefühlen schwer umgehen kann. Auch diese Anspannung ist richtig quälend und man leidet da richtig drunter. Und um das so zu durchbrechen, habe ich angefangen, mich selbst zu verletzen oder eben Hochrisikoverhalten aufzuzeigen, wie zum Beispiel übermäßigen Konsum von Drogen oder Alkohol.
Ja, vielleicht machen wir dann auch wieder bei Frau Lorenzen weiter, weil die, glaube ich, kann am besten erstmal erklären, wie das eigentlich abläuft. Was hat es mit dieser Anspannung auf sich?
Ganz genau wissen wir es ehrlich gesagt auch nicht. Es wird immer angenommen, dass mehrere Faktoren zusammenkommen müssen, damit sich bei einem Menschen eine Borderline-Störung entwickelt im Laufe des Lebens. Und es scheint auf jeden Fall auch eine biologisch-genetische Komponente zu geben. Also dass Menschen, die zu Borderline neigen oder die Anlagen dazu haben, offensichtlich irgendwie mehr, also schneller reagieren auf Außenreiz und dann auch irgendwie mehr Adrenalin zum Beispiel ausschütten oder andere Botenstoffe. Wenn Angehörige aber selbst nicht Betroffene fragen, wie sich das anfühlt, dann versuche ich ihnen das immer zu erklären mit so Hormonschüben, die sie aus dem Alltag kennen. Also zum Beispiel Frauen, wenn die heftige PMS haben und dann immer wissen, okay, dann reagieren sie sehr gereizt und sehr krass. Ne, dann sage ich, okay, so geht es Borderline an 24/7, ne, also stundenlang. Und die kommen da halt schlecht wieder raus. Ne? Die glücklichen Nicht-Borderliner mit nur PMS haben das vielleicht 2 Tage im Monat. Borderliner haben das halt leider 30 Tage im Monat. PMS steht natürlich für prämenstruelles Syndrom, was ja bei vielen Frauen sich so äußert, dass die dann sehr starke Stimmungsschwankungen haben. Ja. Genau, also das scheint diese biologische Komponente zu haben. Und offensichtlich ist es ja so, dass viele Borderliner schlimme Erfahrungen in der Kindheit und Jugend hatten. Auch das ist nicht immer der Fall. Es gibt durchaus Borderliner, die selber sagen würden, dass sie aus einer guten Familie kommen und eine glückliche Kindheit hatten. Aber selbst die haben offenbar nicht gelernt oder nicht gut genug gelernt, mit diesen starken Gefühlsschwankungen umzugehen. Was ja nur klar ist, ne? Wenn zum Beispiel die Mutter und der Vater überhaupt gar nicht selbst betroffen sind und das Kind dreht in Anführungszeichen bei jeder Gelegenheit durch, dann wissen die sich oft auch nicht zu helfen und reagieren vielleicht dann auch mit drastischeren Strafen oder mit Ungeduld. Und das Kind verarbeitet das dann als, okay, ich bin irgendwie nicht so richtig, keiner versteht mich, ich sollte anders fühlen. Und dieses Zusammenwirken von biologischen Komponenten und Kindheitserfahrungen scheint dann dafür zu sorgen, dass jemand eine Borderline-Störung entwickelt.
Ja, wie erlebt ihr das denn mit dem 24/7 PMS, nochmal prämenstruelles Syndrom? Naja, also würdet ihr das denn auch so beschreiben, dass es wirklich ständig so ein Auf und Ab ist? Und wie geht's euch da damit, mit dieser Beschreibung?
Ja, also ich finde das eine sehr gute Beschreibung, weil ja, es ist halt wirklich einfach immer da. Man muss immer gucken, wie gehe ich damit um oder ist sie gerade hoch, die Anspannung, oder ist sie niedrig? Ja, man sagt zum Beispiel, ab 70% Anspannung sollte man Fertigkeiten nutzen, die ihm helfen, wieder runterzukommen, zum sogenannten Skills. Und ja, also es ist auch sehr schwer für mich zumindest als Betroffene zu erkennen, wann bin ich wie hoch angespannt. Und das habe ich auch in meiner Therapie zum Beispiel gelernt, meine Anspannung zu erkennen und dann auch dementsprechend zu handeln.
Okay. Wie ist es bei dir mit der Anspannung? Wie würdest du es beschreiben? Ist es auch irgendwie was Körperliches? Ist es, wie erlebst du diese Anspannung?
Ja, also die Anspannung ist natürlich wie ein Hoch und Runter den ganzen Tag über und die Stimmungsschwankungen sind halt extrem. Genau, bei den Anspannungen kann es natürlich auch zu körperlichen Symptomen, sage ich mal, kommen. Und zwar, ich weiß nicht, viel Zittern ist häufig oder Schweißausbrüche oder genau. Und häufig kommen auch so Panikattacken um die Ecke und sagen auch mal Hallo bei Kleinigkeiten, die eigentlich jeder normale Mensch, sage ich mal, ohne Probleme lösen könnte. Man ist halt generell sehr leicht reizbar, also nicht unbedingt im aggressiven Level, aber generell bei allen Gefühlen. Es trägt halt alles dazu bei, was man so den Tag über erlebt.
Da wollte ich noch kurz was dazu sagen. Also viele kennen das ja auch so bei Anspannung oder bei Borderlinern, wenn sie eben angespannt sind, dass sie echt also zittern oder ganz unruhig mit den Beinen wackeln. Aber ich wollte einfach nur noch sagen, dass nicht bei jedem gleich ist. Jeder hat individuelle Symptome.
Ja.
Bei manchen merkt man das komplett gar nicht, dass sie angespannt sind äußerlich. Manche werden noch total starr und gucken einfach in eine Richtung. Ja, also wie gesagt, da kann man wieder nicht sagen, es gibt so typische Symptome. Jeder ist anders.
Frage an alle hier. Und zwar ist es richtig, dass es da eher so ganz impulsive, aber auch eher introvertierte Typen gibt. Und wie würdet ihr euch da einordnen?
Also ich bin sehr, sehr impulsiv. Okay. Wenn ich etwa, ich merke, meine Anspannung steigt oder ist schon auf maximalem Level, dann muss ich handeln. Ich kann das nicht zurückhalten. Das heißt, ich muss mich selbst verletzen oder irgendwie Hochrisikoverhalten an den Tag legen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte das mal eine Zeit lang ganz, ganz extrem, wenn ich draußen war und einfach gelaufen bin und der Impuls kam, okay, jetzt musst du was machen, dann bin ich auf die Straße gelaufen, bin da entlang gelaufen. Also das konnte man auch zum Teil gar nicht mehr kontrollieren, weil es also einen Griff hatte.
Wo du jetzt lang gelaufen bist oder?
Wenn ich draußen war, ja, auch noch generell. Mittlerweile geht es, ist es schon viel besser geworden, aber zum Teil ist es so stark, dass man sich nicht mehr unter Kontrolle hat.
Also du bist jetzt momentan tatsächlich eher in so einer Hochphase des Borderline, was ja relativ bezeichnend ist in dem Alter.
Junge Menschen sind deutlich häufiger betroffen, das stimmt. Es gibt auch das Aging-Out-Phänomen, will heißen, dass es mit der Zeit, mit dem Alter tatsächlich ein bisschen besser wird. Entweder durch gute Therapieerfahrungen oder auch einfach durch Reifungsprozesse, sowohl psychisch als auch körperlich. Man hat halt einfach mit 50 vielleicht nicht mehr so viel Hummeln im Hintern wie mit 20.
Was ja auch nicht immer schlecht sein muss.
Ganz genau. Das ist durchaus hilfreich. Ja.
Ja, es gibt ja auch, glaube ich, durchaus viele Promis tatsächlich. Also gut, kann man jetzt sehen, wenn man will, die unter Borderline litten oder leiden. Ja, also ich glaube, bei vielen weiß man es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber ich denke mal, es hat nicht immer alles nur negative Seiten.
Ja, also ich bin ebenfalls sehr impulsiv und da kann es zum Beispiel sein, dass der Gedanke kommt, hey, schmeiß ich doch die Schule hin, braucht doch keiner und am anderen Tag, keine Ahnung, will ich Medizin studieren und, keine Ahnung, die Welt verändern. Und
ja, da wollte ich auch noch was zu sagen, weil mit dem Welt verändern, also ich habe das die Erfahrung gemacht, dass viele Borderliner in meinem Alter zumindest gerade ja, immer anderen helfen wollen und sich auch nicht auf sich gucken. Und da verliert man auf sich selbst und das führt dann wieder zu hoher Anspannung oder zu verwirrten Gefühlen. Und also, wenn man Borderliner ist, kann ich nur empfehlen, schaut erstmal auf euch, was brauche ich, was ist mein Bedürfnis.
Was ich ebenfalls ergänzen wollen würde, ist, dass bei Borderline häufig eine Identitätsstörung vorliegt, dass man halt nicht wirklich weiß, wer man ist und deswegen schwankt auch oft das Selbstbild, was man über sich hat oder eben die eigenen Einstellungen zu bestimmten Dingen. Mhm. Genau, das ist da, also man ist irgendwie gefühlt jeden Tag wer anders. Das muss nicht bei jedem so sein, aber bei mir ist es zum Beispiel so.
Vanessa, was würdest du sagen, unterscheide dich von anderen Menschen? Ganz ehrlich.
Ja, also ich habe das Gefühl, ich bin stärker, also psychisch gesehen, trotz dieser ganzen Gefühle und den ganzen Symptomatiken vom Borderline, aber und vielleicht auch die Suizidgedanken und so weiter, ist ja auch nicht gerade.
Ja, Frau Lorenzen, jetzt nochmal zurück zu der Frage. Sind alle Borderliner tatsächlich so destruktiv und impulsiv, wie es, oder was ist da Ihre Erfahrung?
Ich glaube, eine gewisse Impulsivität ist immer mit dabei. Also ich glaube, das hängt auch stark mit diesem Temperament eben zusammen, mit diesen biologischen Faktoren. Aber impulsiv heißt ja nicht immer nach außen sichtbar, aggressiv oder sonst irgendwas, ne? Also dieses, was Sie auch gesagt haben, dieses eher Introvertierte, den würde man das nach außen hin sicherlich nicht anmerken, aber auch die neigen vielleicht zu impulsiven Entscheidungen, wie eben zum Beispiel mal eben Schule hinschmeißen oder so, ne? Das sind nicht unbedingt die, die kullend über die Straße rennen und andere Leute verprügeln, ne? Also nicht diese Form von Impulsivität, aber vielleicht dieses Impulsive im Sinne von nicht lange über die Konsequenzen nachdenken, sondern einfach machen. So. Ja. Und das ist, glaube ich, schon was, was eben stark auch mit diesem Temperament zu tun hat, mit den stark hochschießenden Gefühlen. Das erlebe ich eigentlich immer bei meinen Patienten. Ja. Aber destruktiv für sich selber oft. Ne? Es sind, ich habe unter meinen Patienten zumindest ganz wenige, die wirklich nach außen destruktiv sind, also zum Beispiel zu Gewalt neigen oder zu irgendwelchen Sachen. Das passiert schon mal, dass jemand irgendwie dann öfters mal hinschmeißt, wenn er wütend ist.
Okay.
Aber ganz selten, dass es wirklich eine Fremdaggressivität gibt, also Gewalt gegen andere.
Wie lange arbeiten Sie schon als Psychotherapeutin? Und die große Frage ist, warum?
Gute Frage. Also ich bin seit 8 Jahren mittlerweile tätig als Psychotherapeutin. Mhm. Warum? Die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt manchmal selber. Nein, ganz ohne. Also ich mache den Job total gerne, aber bestimmt gibt es versteckte Motive, in diesem Beruf gelandet zu sein, die ich selber noch gar nicht erfasst habe. Mhm. Auf jeden Fall war immer Interesse da. Interesse für psychische Störungen generell, aber auch für gesunde Gedanken, emotionale Prozesse. Ich wollte immer verstehen, wie ticken Menschen, warum reagieren Menschen in bestimmten Situationen so und nicht so? Oder warum reagieren sie so unterschiedlich? Und letztlich, also ich habe erst Psychologie studiert und hatte noch überhaupt keine Ahnung, was mit dem Fach eigentlich gemeint ist und was da alles dazugehört, war dann sehr positiv überrascht, wie breit das Feld ist und habe dann schon entschieden, okay, ich mache hinterher noch die Psychotherapieausbildung. Das sind ja zwei verschiedene Schritte. Als Psychologe kann man natürlich sich auch andere Tätigkeitsfelder suchen. Es hat mich, diese ganze Komplex mit den psychischen Störungen hat mich so interessiert, dass ich eben auf jeden Fall auch Therapie lernen wollte. Und warum ich in diesem Bereich gelandet bin mit Borderline-Patienten. Ich mag die.
Auch auf ganz vielen. Das ist ja jetzt noch interessant.
Diese starke Emotionalität, das ist auch was einfach mich persönlich anspricht. Ne? Das ist ja nicht nur im Negativen, sondern ich kenne auch sonst keine Menschen, die sich so freuen können oder die so intensiv ihre Beziehungen pflegen wie Borderliner. Das ist schon auch was ganz Besonderes im Positiven. Das macht richtig Spaß, das macht auch in der Therapie richtig Spaß. Ja. Wenn ein Borderline-Patient richtig motiviert ist, dann passiert da auch richtig was in der Therapie. Das ist nicht nur 12 Wochen lang irgendwie sich gegenseitig zunicken. Sondern da geht dann richtig was. Das macht unglaublich Spaß und das ist auch das Konzept, mit dem ich arbeite. Ich habe die Abkürzung schon kurz erwähnt. DBT steht für dialektisch-behaviorale Therapie. Mhm. Ist, finde ich, für mich eine sehr schöne Haltung, mit der das Arbeiten auch wirklich Spaß macht.
Was heißt dialektisch-behaviorale?
Behaviorale Therapie ist einfach nur das Fremdwort für Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie hat man ja vielleicht schon mal gehört. Also Therapie, die sich vor allen Dingen auch auf Verhaltensänderungen konzentriert, dabei nicht unbedingt Gedanken und Gefühle aus Acht lässt, im Gegenteil. Mhm. Aber die vor allen Dingen eben darauf abzielt, im Hier und Jetzt zu arbeiten und das Verhalten zu ändern. Mhm. Und das dialektisch, das ist so ein Begriff aus der Philosophie, so im weitesten Sinne, meint die Gleichzeitigkeit von augenscheinlichen Gegensätzen. Also Zum Beispiel ist so ein Grundsatz in der dialektisch-behavioralen Therapie, ja, so wie es ist doof und es ist total verständlich, dass du da gelandet bist und bitte veränder dich.
Also das bedeutet quasi, auf der einen Seite ist es okay, wird dem Patienten suggeriert, du bist okay, wie du bist. Aha. Auf der anderen Seite wird suggeriert, wird klar gemacht, wo die Schwierigkeiten sind und das versucht man dann zu verbinden.
Ja, genau. Also es gibt es gibt so ein paar Übungen auch im Bereich der Achtsamkeit, mit denen man versucht, das Denken so ein bisschen zu schulen, um so ein bisschen über seinen Tellerrand rauszugucken. Zum Beispiel ist so eine berühmte Frage: Nenn mir 20 Wege, unter Wasser eine Kerze anzuzünden.
Interessant. Und was ist die Lösung?
Die viele Lösungen. Kommt ihr auf Ideen?
Keine Ahnung, im U-Boot runter die Kerze
Wunderbar,
anmachen.
Genau. Im U-Boot ist eine schöne Lösung, genau.
Ach, das ist ja. Man könnte auch so, wie man im Fluss der Karibik zum Beispiel gesehen hat, wenn man so ein Boot umdreht und dann runterlässt, dann bleibt der eine Luftkammer und da kann
wunderbar,
man die Kerze
wunderbar.
Auch
so ein Vakuum oder so, keine Ahnung.
Ja, genau.
Sehr schön, sehr schön.
Okay. Magnesiumfackeln oder so. Also es geht darum, im ersten Moment so diese Reaktion, das geht doch gar nicht. Mhm. Okay, geht doch. Ne? Also man muss irgendwie eine Lösung finden, um die angeblichen Gegensätze unter einen Hut zu bringen.
Genau, vielleicht ist das alles gar nicht so gegensätzlich, wie man denkt.
Genau.
Auf jeden Fall scheinen in Borderlinern sehr viel vereint zu sein. Zum Thema Therapie, Sie haben jetzt schon einiges erzählt. Wie steht ihr zum Thema Therapie, beziehungsweise was sind eure Erfahrungen? Und Jule?
Also ich finde, man muss sich bewusst sein, dass Therapie nicht leicht ist. Es ist immer ein harter Weg, den man gehen muss. Mhm. Und ich sage immer, Therapie fängt nach der Therapie an. Also ja, es ist wirklich so, man lernt in der Therapie so die Dinge und dann muss man sie im echten Leben einfach umsetzen.
So Grundlagen quasi,
genau.
So wie in der Schule irgendwie, oder?
Ja, genau.
Tatsächlich, okay.
Ja.
Okay, erzähl doch mal von deinen konkret von deinen Therapieerfahrungen, was es da so gibt. Es wird mit Sicherheit Kliniken geben, Therapeutinnen außerhalb, was gibt's denn? Also
ich habe meine DBT-Therapie jetzt vor 3 Monaten abgeschlossen und ich habe da super viel draus ziehen können, gerade im Bereich Umgang mit Gefühlen und auch im Bereich Achtsamkeit.
Mhm.
Also mein Erfolg war auch einfach, dass ich meine Gefühle erkannt habe. Ich habe einfach gewusst, was fühle ich gerade, was fühle ich jetzt im Moment, wie kann ich damit umgehen, ist es berechtigt. Ja, es hat mir ehrlich gesagt sehr, sehr geholfen, auch weil ich auch gelernt habe, für sich selbst zu sorgen, Selbstfürsorge ist für mich ein Riesenthema.
Okay, was heißt das jetzt konkret?
Das heißt, ich tue mir was Gutes. Ich tue mir was Gutes. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Drang habe, mich selbst zu verletzen, dann handle ich entgegengesetzt und tue mir was Gutes. Geht zum Beispiel schön duschen oder baden. Oder?
Wow, da muss ich jetzt aber nochmal einhaken. Also der Drang, sich selbst zu verletzen, dahin zu kommen, zu sagen, man tut sich jetzt was Gutes. Wie passiert denn sowas?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich war davon ehrlich gesagt auch nie überzeugt, bis ich das ausprobiert habe. Und klar, wenn man jetzt bei 100% Anspannung ist, klappt das nicht so ganz. Man muss sich erst runterskillen.
Was heißt skillen?
Das sind Fertigkeiten, die mir auf Dauer und langfristig nicht schaden. Zum Beispiel mit einem Igelball in der Hand zu drücken oder Stressbälle. Ja, da gibt es ganz verschiedene Sachen.
Ja, ja.
Und dann skille ich mich eben runter, so unter 70%. Das ist dann so die Grenze unter die Hochanspannung. Und dann kann ich sagen, jetzt handle ich entgegengesetzt.
Mhm.
Wenn ich zum Beispiel sauer auf eine Person bin, stelle ich mir vor, ich gebe ihr die Hand oder gebe ihr die Hand und rede mit ihr ganz normal. Und das, ich weiß nicht, mir hilft es total, meine Gefühle unter Kontrolle zu bringen und zu merken, hey, ich traumatisiere schon wieder, es ist gar nicht so schlimm.
Wie ist das bei dir, Vanessa?
Ich habe erst letztes Jahr, Februar, habe ich angefangen mit Therapie. Davor habe ich mich immer davor geweigert, weil ich meinte, nee, ich bin stark genug, ich schaffe das alles allein.
Ja.
Genau, da war ich erstmal ambulant bei einer Psychotherapeutin. Das ging 1-2 Monate und dann sind wir auf den Entschluss gekommen, dass es besser wäre, dass ich in die Klinik gehe, also stationär dann, weil das einmal in der Woche, das Gespräch hat dann nicht ausgereicht. Und genau, da war ich dort dann, lange denn, von August bis Januar nächsten Jahres. Und danach war ich kurz pausiert mit Therapie und dann war ich für wieder 3 Monate lang in der Klinik wieder stationär. Und momentan, habe ich irgendwie das Gefühl, ich will das jetzt alles hinschmeißen mit der Therapie, weil ich überhaupt keinen Bock mehr habe.
Mit der ambulanten Therapie jetzt?
Ja, genau.
Ah, ja, okay.
das einfach zu sagen, so, nee, tschüss, kein Bock mehr. Okay. So.
Mhm. Ja. Und aus welchen Gründen?
Weil es einfach übelst anstrengend ist. Es ist so anstrengend, es nimmt so viel Zeit und so viel Kraft und das ist alles nicht so ganz einfach, wie man sich das vorstellt.
Ja, da wollte ich auch kurz noch was zu sagen. Es gibt in der DBT den Begriff Entscheidung für den neuen Weg. Das heißt, dass ich mich bewusst dafür entscheide, jetzt einen anderen Weg einzuschlagen. Und dieser Weg macht erstmal Angst, und weil er fremd ist, weil es ist neu, wir sind Gewohnheitstiere. Und ja, es ist so. Und deswegen, man muss sich jeden Tag wirklich, gerade am Anfang der Therapie, bewusst dafür entscheiden, ich gehe diesen neuen Weg. Und es ist anstrengend. Ich habe fast 5 Jahre gebraucht, mich, um zu sagen, hey, ich will jetzt Therapie machen. Ich wurde so oft in Kliniken gesteckt, wo ich gar nicht rein wollte, weil ich gesagt habe, nee, ich will jetzt keine Therapie machen, ich brauche das nicht, ich bin stark genug, ich habe doch Selbstbewusstsein und so ein Scheiß.
Okay.
Und ja.
Das mit dem Scheiß schneiden wir jetzt. Okay. Frau Lorenzen, eine Frage mit dem Borderline. Es gibt da bestimmte Vorurteile. Sind die denn so richtig? Ist das eine Störung, die nur Frauen betrifft? Nur junge Frauen betrifft, und vielleicht erstmal dazu.
Nee, definitiv nicht.
Weil wir haben ja jetzt hier zufälligerweise zwei junge Frauen.
Das ist richtig,
vor uns.
Ja. Genau. Es sind schon mehr Frauen, zumindest die in den Kliniken ankommen. Und ich glaube, das ist schon ein genereller Punkt, die nicht nur Borderline betrifft. Zwar hat sich das auch wieder geändert in den letzten Jahren, aber es sind immer noch deutlich mehr Frauen, die überhaupt in Therapie kommen. Und ich glaube, das hat ganz viel mit den Genderbildern zu tun. Ne? Also Frauen dürfen sich Hilfe suchen, das ist okay. Männer dürfen sowas nicht. Und deswegen kommen immer noch sehr wenig Männer überhaupt in Therapie, auch wenn die vielleicht genau die Kriterien erfüllen. Das ist ein Punkt. Der andere ist sicherlich, dass, also es gibt übrigens so ein böses Bonmot, dass die Frauen in der Klinik landen und die Männer im Knast. Und das ist natürlich, ist das völlig überspitzt, aber tatsächlich, wenn man durch die Gefängnisse mal durchmarschiert mit einem Diagnosekatalog und anfängt, Diagnosen zu stellen, da sind verdammt viele mit überhaupt Diagnosen, nicht nur Borderline.
Also ist jetzt jeder, ist jeder, der im Gefängnis sitzt, auch automatisch Borderliner?
Nicht jeder, sicherlich nicht.
Okay.
Aber man kann sich ja vorstellen, mit dieser Impulsivität und den stark hochschießenden Emotionen und dann vielleicht noch so Männlichkeitsklischees im Kopf, ne? Dass man sich nichts sagen lassen darf, dass man sich unbedingt durchsetzen muss, dass man vielleicht als betroffener männlicher Borderliner viel eher noch zu Gewalttaten neigt und dann leider auch härter bestraft wird. Also ich habe auch definitiv männliche Borderline-Patienten, die sind immer in der Unterzahl. Also das auf jeden Fall. Wir haben typischerweise in unseren Gruppen mit 8, 9 Patienten 1 bis 2 Männer. Das ist so eine ganz gute Rate. Oder eine ganz typische Rate. Jung haben wir vorhin schon gesagt. Junge Menschen sind häufiger betroffen als ältere. Insofern sind es natürlich im Schnitt dann eben doch eher junge Frauen. Ja, aber es heißt definitiv nicht, dass wir dann nicht auch ältere Patienten haben oder auch männliche Patienten. Ja.
Weil diese Störung schon früher auftritt? Oder kann es jetzt auch sein, dass eine 50-jährige Mutter, die bekommt jetzt Borderline auf einmal?
Das würde nicht den Kriterien entsprechen. Also dann würde man eine andere Diagnose tatsächlich geben, zum Beispiel eine Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung. Sowas kann ja sein, wenn jemand im hohen Alter sehr krasse Traumata nochmal erlebt hat, dass der sich dann entwickelt und ganz ähnliche Symptome zeigt. Aber die Borderline-Störung beinhaltet, dass es spätestens in der Pubertät damit losgegangen sein muss. Also so ist unser Verständnis.
Okay.
Das heißt, so wie ich es erklärt habe, die biologische Veranlagung dazu muss da sein, plus entsprechende Lernerfahrung in Kindheit und Jugend. Das beinhaltet ja, dass man das irgendwie schon sein ganzes Leben hat.
Dann kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, was ein bisschen mit dem Thema Therapie auch vielleicht zu tun hat, und zwar das Thema Medikamente. Da bin ich jetzt ein bisschen neugierig, gell? Weil klar, es geht hier um psychische Erkrankungen und man will das ja wahrscheinlich so schnell wie möglich wegmachen und wegkriegen, denke ich mir mal. Es ist ja nicht immer angenehm, was ihr da so beschreibt. Von eurem Gefühlserleben, wie steht ihr da dazu?
Ja, also bei mir ist es so, ich habe das Borderline kombiniert mit einer Depression und einer Essstörung. Deswegen ist es ein bisschen anders, sage ich mal. Aber sonst von der Medikation her nehme ich natürlich Antidepressiva und zusätzlich auch Schlafmedikation. Und für Borderline gibt es nicht wirklich ein Medikament, was einen heilen kann. Das ist ja nicht der Fall, dass sowas im Rahmen der Möglichkeiten steht, würde ich sagen. Das wäre es zu meiner Medikation.
Also, wie du gesagt hast, es gibt kein Medikament, das alles heilt bei Borderline. Es gibt Medikamente, die Stimmung stabilisieren können, aber man muss trotzdem noch in hohen Spitzen und Tiefen rechnen und auch damit umgehen. mit zum Beispiel so einem Borderline kombiniert mit Bipolar und einer Sucht und einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ja, ich habe zum Beispiel, um die Stimmung zu stabilisieren, habe ich das Lithium. Ja, und sonst noch zum Schlafen und noch zwei Stimmungsstabilisatoren. Stimmungsstabilisatoren sind meist, also so wie ich zumindest gelernt, sind meistens Neuroleptika, die niederpotent sind. Sie helfen etwas, man muss trotzdem noch lernen, damit umzugehen, wie man auch im Alltag zurechtkommt.
Was heißt nicht im Alltag damit zurechtkommen?
Also man muss im Alltag damit zurechtkommen, trotzdem Medikamenten. Ja. Klar, die Medikamente, die können eben anders wirken. Manche pushen sie auf, manche machen sie richtig down. Oder auch bewirken halt das Mittige, dass sie quasi die Kurven nicht mehr spitz sind, sondern wie so wellenartig werden und sich irgendwo ein bisschen einpendelt auf so ein mittleres Level.
Dann starten wir in den zweiten Teil nach einer kurzen Erfrischung und Unterbrechung. Es geht wieder weiter mit Frau Lorenzen, Jule und Vanessa. Wir legen los. Und zwar geht es jetzt hier um ein paar eingemachte Themen. Und zwar, viele Borderliner wollen nicht in eine Klinik gehen. Erstmal, warum? Was sind die Vorurteile? Und könnt ihr auch einige davon aufheben? Oder wie seht ihr das mit dem Thema Klinik? Vielleicht frage ich dich zuerst mal, Vanessa.
Ja, also so wie ich das kenne, ist es halt dein gefühlt ein Zeichen von Schwäche, wenn man sich helfen lässt. Und es ist eben auch eine starke neue Entscheidung, wie vorhin gesagt, für den neuen Weg. Und das erfordert viel Kraft. Und entweder man hat die Kraft dafür nicht oder man sagt eben, ich mache das nicht, weil es eben Schwäche zeigt oder weil ich mir nicht helfen lassen möchte.
Das sind jetzt eher so die inneren Sachen, vielleicht die inneren Beweggründe, aber gibt es da auch tatsächlich vielleicht Probleme, wo man sagt, okay, diese Kliniken, das ist wie, wir hatten das Thema Gefängnis gerade schon so schön, wie weggesperrt sein, ist da was dran oder gibt es da Unterschiede? Julia, möchtest du vielleicht noch was dazu sagen?
Ja, also ich finde, es gibt Unterschiede, klar, man kann natürlich weggesperrt werden, das läuft alles über einen Beschluss. Und es gibt natürlich die meisten Borderliner, wenn sie therapiefähig sind, gehen auf eine offene Station und das heißt dann quasi, sie können sich frei bewegen, sie können natürlich feste Mahlzeiten und so, aber sie können eben machen, nein, nicht ganz machen, was sie wollen, aber es gibt natürlich Regeln. Sie können sich frei bewegen, können einkaufen gehen, können in die Stadt fahren. Ich finde, es ist ein sehr großer Schritt zu sagen, hey, ich brauche eine Therapie, bei mir hat es ja auch ziemlich lang gedauert, wie gesagt. Und ja, es ist einfach. Ich glaube, also bei mir war es so, ich hatte Angst, was zu ändern, weil irgendwie gibt dann das gewohnte Sicherheit und Kraft und auch irgendwie Selbstbewusstsein.
Bisschen das, was Vanessa auch meint.
Genau.
So, dass, ja.
Und ich habe auch immer die Bedenken gehabt, wenn ich jetzt in die Klinik gehe, mit wem komme ich da zusammen? Sind das zum Teil Leute, die ich zumindest für seltsam empfinde oder mit denen ich nicht klarkomme? Sind da Personen, die mich zum Beispiel an irgendeine Situation erinnern? Und man kann es halt nicht voraussehen, wer da drin ist oder mit welchen Personen man zusammenkommt.
Was man nicht vergessen darf, ist, neben frei bewegen sind natürlich die ganzen Therapien den Tag über. Ja. Man hat zwar am Wochenende frei, dürfte auch sogar in eine Übernachtung gehen für eine Nacht. Und sonst natürlich Therapien, die viel damit zusammenhängen, wie man im Leben klarkommt. Genau.
Ja, und es geht auch einfach um das Eigenverantwortung, da auch selbstständig hinzugehen. Man wird nicht daran erinnert, hey, es ist Therapie, sondern man muss selber hingehen und selber so für sich sagen, okay, ich will das jetzt machen und ich will diesen Schritt gehen. Man kann auch eben für sich entscheiden, schaffe ich gerade die Therapie, schaffe ich sie nicht.
Und ja. Vor allem die Klinik ist auch dafür da, einen sicheren Rahmen zu bieten und ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen und erstmal auf sich klarzukommen.
Also in Bezug auf Therapien gibt es natürlich immer eine Fortentwicklung. Ich kenne mich jetzt am ehesten ja mit der DBT aus. Die DBT hat ja ein Netzwerk, wo sich Therapeuten also völlig freiwillig, nicht gebunden an irgendwelche Vorgaben, organisieren, austauschen und sich meistens einmal im Jahr treffen, um sich nochmal besser fortzubilden diesbezüglich oder sich gegenseitig einzunorden, wie die richtige Haltung ist. Und da ist tatsächlich gerade viel Bewegung. Die DBT möchte auch ihr Manual, also das Handbuch, was mit dem dann auch die Patienten täglich arbeiten in Kliniken und ambulanten Therapien, weiter überarbeiten.
Das habe ich gehört, ja.
Weil nämlich der Begriff Skills, wir sind nur ganz kurz drauf eingegangen, es gibt ja eben nicht nur diese Anfass-Skills, ne, wie Gummibälle und so weiter, sondern dazu gehören auch soziale Skills und Selbstwert-Skills
ganz
und so weiter.
Ja. Ne? Ja. Sicherheit wichtig.
diese Stresstoleranz-Skills, also damit man kurz runterkommt, die sind meist nur am Anfang der Therapie. Und dann muss es ja irgendwie anders weitergehen. Dann hat man trotzdem noch Probleme, die man irgendwie lösen muss. Und da ist im Manual noch ein bisschen zu wenig. Und das ist jetzt gerade so das Thema, wo nachgebessert werden soll. Mhm. Und da ist Selbstmitgefühl der letzte Schrei. Also mit sich selber in
Mitgefühl. Das sollten aber auch viele mehr, nicht nur Borderline-Menschen. Ja, ich glaube, da würden viele andere auch profitieren, hört sich zumindest so an. Ne?
Das ist auch wirklich nicht nur Borderline-spezifisch. Aber es war eher, glaube ich, so ein bisschen erst kann man das mit Bodies machen? Die haben oft so einen schlechten Selbstwert. Können die mit Selbstmitgefühl umgehen? Auch Borderliner profitieren davon sehr, sehr gut. Mhm. Und deswegen, das wird sicherlich nochmal mehr in Fokus kriegen in Zukunft. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Konzepte, die mittlerweile auch gute Wirksamkeitsnachweise gebracht haben. Und Schematherapie ist, ja, stimmt, ist auch so ein letzter Schrei, der überall gemacht wird. Ist aber auch kein
Schematherapie.
Okay. Schema ist so ein ganz typischer Begriff in der Therapie und meint ein bestimmtes Verhaltens- oder Lebensmuster. Ne? Also ein Schema nach dem man immer wieder handelt sozusagen. Mhm. Und die Schematherapie ist aber auch nicht Borderline-spezifisch, sondern die ist für alle möglichen Störungen in der Anwendung auch ganz viel Persönlichkeitsstörungen. Und aber es gibt auch mittlerweile eben Leute, die es versuchen, nochmal mehr auf den Borderline-Bereich zu beziehen und auch damit gute Erfolge machen.
Noch eine Frage. Also bei Borderline geht es ja auch ganz viel um diese zwischenmenschlichen Themen. Ja. Habt ihr vielleicht eine Idee, Jule, wollen wir vielleicht bei dir anfangen? Hast du vielleicht eine Idee, was dir von deiner Familie oder deinen Freunden helfen könnte?
Ja, also gerade im zwischenmenschlichen Bereich hat es mir immer geholfen, wenn ich klare Ansagen bekommen habe. Also von wegen so und so sieht es aus, nicht so durch die Blume und heißen Brei herumgeredet. Ja, das hat mir sehr geholfen. Auch was mir geholfen hat, war gewaltfreie Kommunikation. Das heißt, dass ich, das ist eine Haltung oder sollte eine Haltung sein, wenn man das betreibt. Mhm. Dass man eben versucht zu beobachten, dann sein Gefühl zu äußern, das Bedürfnis zu äußern, dann die Bitte zu äußern. In einem Situation beobachten, wie, was sehe ich, was höre ich. Dann kommt das Gefühl, dann kommt das Bedürfnis, was hinter dem Gefühl steckt. Und dann kommt quasi die Bitte. Und das alles formuliert man in einem Satz oder in einem Dialog. Und es hat mir extrem geholfen. Ich habe mit meinen Eltern da auch schon viel so versucht zu kommunizieren. Hat auch geklappt zum Teil. Und habe das ihnen auch erklärt. Und es hat mir echt extrem geholfen, einfach auch nicht so abwertend zu werden.
Genau, hast du vielleicht auch noch eine Idee, Vanessa, was dir persönlich helfen würde, wenn du jetzt an Freunde denkst oder vielleicht auch an Arbeits- oder Schulkollegen?
Ja, also ich bin generell sehr offen mit meinem Borderline und es ist immer unterschiedlich, was ich von meinem Umfeld gerne möchte. Es ist mal, dass sie mich alle komplett in Ruhe lassen, damit ich so in Ruhe für mich sein kann. Es kann auch sein, dass ich gerade mega extrem viel Aufmerksamkeit brauche oder viel Mitgefühl oder manchmal auch einfach nur, dass man mich normal sieht und stark sieht und nicht so, die arme kleine Zerbrechliche so.
Genau. Du kommunizierst es, Julia.
Ja, ich kommuniziere es. Okay. Und zwar, ich habe es gelernt mit dem Nein sagen. Ich konnte früher nie Nein sagen. Ich habe zu allem Ja gesagt, wenn ich auf der Arbeit war und mir wurde gesagt, mach das noch, habe ich gesagt, ja, klar. Habe 2 Stunden Überstunden gemacht und es ist auch nicht das Wahre. Und mittlerweile habe ich gelernt, einfach zu sagen, nein, ich schaffe das gerade nicht. Und ich muss ja auch nicht rechtfertigen. Ich kann einfach sagen, nein, ein klares Nein, nicht durch die Blume, wie gesagt.
War du nicht schon vorher?
Na, ich dachte immer so, ich bin der Weltverbesserer, ich muss allen gefallen. Ich muss, weil ich habe mir halt nie gefallen, dann musste ich anderen gefallen. Ja, gut, mittlerweile ist es auch anders. Ich strotze so vor Selbstbewusstsein.
Gab es Situationen im Alltag, da wo ihr das Gefühl hattet, jetzt missverstanden zu werden und vielleicht nicht so gut behandelt zu werden, vielleicht auch von Therapeuten?
Ja, also ich habe starke Probleme mit Vertrauen und einfach auch vergangenheitsbedingt. Und deswegen habe ich natürlich häufig das Gefühl, dass ich eben, wie nennt man das, missbraucht werde für irgendwelche Sachen, weil sie wissen, ich werde immer Ja sagen oder... Genau, dass einfach die Gefühle immer verletzt werden, so dass man immer das Gefühl hat, so mein bester Freund kann jetzt um die Ecke kommen und sagen, so ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, bla bla. Man hat immer Angst, man ist immer auf der Hut, so wo kann jetzt irgendwas Schreckliches oder Schlimmes passieren.
Also wo ich oft missverstanden wurde, war in Stresssituationen, weil ich ja, wie gesagt, oft mit Vorwürfen dann richtig bombardiert habe, ich habe richtig Ja.
Du wurdest bombardiert,
nee, ich habe andere. Ah, ja. Und dann natürlich kommt das Gleiche zurück. Das ist natürlich klar. Ja, und ich wollte in dem Sinn nur meine Hilflosigkeit, meine Verzweiflung zeigen, dass ich nicht weiter weiß. Aber es wurde immer missverstanden und halt das quasi, es wurde dann als impulsiv, aggressiv hingestellt. Und
Frau Lorenzen, gibt es innerhalb der Therapien, wenn Sie mit Ihren Patientinnen da so sind, gibt es da auch manchmal wirklich so Phasen, wo es dann irgendwie gar nicht mehr geht, wo die sich vielleicht verschließen? Ist es dann, wie ist es im Prozess?
Es gibt so Klassiker, wie dass ein Patient dann auch nach ein paar Wochen Therapie einfach genug hat. Und das ist dann auch voll okay. Also wir haben vorhin schon gehört, das ist super anstrengend, der Prozess. Es ist gar nicht ohne. Dann gibt es vielleicht auch gerade, wenn man dann noch in der Klinik ist, nicht ambulant, gibt es gerade schwierige Gruppensituationen und man will oder kann gerade nicht mehr weiter an der Stelle. Und dann ist tatsächlich, glaube ich, die richtige Entscheidung, dann auch erstmal eine Therapiepause einzulegen. Weil dann können sich alle erstmal wieder auf sich besinnen und das anwenden, was eh schon gelernt oder was jetzt gut geklappt hat. Ne? Und dann kann man gucken, ob man weitermacht. Das finde ich, ist also ein Klassiker. Ein anderer Klassiker ist, dass auf beiden Seiten Missinterpretationen stattfinden. Ne? Also eben zum Beispiel sowas wie, dass zum Beispiel Therapeuten sich auch von ihren Patienten undankbar behandelt fühlen, obwohl das gar nicht der Fall ist oder der Patient das gar nicht so ausdrücken möchte. Oder andersrum, der Patient den Therapeuten als wenig zugewandt und wenig hilfreich erlebt. Ne? Und dann braucht es wirklich ein gutes Team im Hintergrund. Deswegen ist bei DBT auch so eine ganz gute, wichtige Grundlage. Achtung, nie den Patienten allein behandeln, immer jemanden suchen, der noch mit drauf guckt und eine andere Haltung einnimmt, um wieder in die Dialektik zu kommen. Ne?
Dieses
also Gegensätze vereinen. Ne? Es gibt das eine und es gibt das andere. Es gibt die Perspektive des Patienten, es gibt die Perspektive des Therapeuten und wir müssen irgendwie schaffen, da jetzt einen gemeinsamen Boden wieder zu finden. Ja. Deswegen DBT-Therapeuten brauchen dringend Intervision und Supervision, ne? Um sich immer wieder auszurichten. Mhm. Und dann muss er irgendwie auch, also natürlich gibt es die Situation, wo auch Therapeut und Patient sich wieder trennen, ne, weil es gerade hier an der Stelle nicht weitergeht. Das gibt schon harte Momente, definitiv. Also nicht alle, aber viele Borderliner haben schwere Traumatisierungen hinter sich. Und es ist ja auch wichtig, darüber in der Therapie zu sprechen. Wo sonst, wenn nicht in der Therapie? Für die Therapeuten ist da einfach wichtig, eine gute Selbsthygiene, also eine Psychohygiene sozusagen, ne, zu betreiben. Dass man, also wenn man merkt, und das ist mir auch schon passiert, dass ich nach der Sitzung noch total durch den Wind bin, ne, weil es gerade so heftig war. Oder ich vielleicht auch angegangen bin von meinem Patienten, ne? Der hat mich angeschnauzt. Dann brauche ich eben auch hier wieder ein Team, irgendjemand, zu dem ich hingehen kann, sagen kann, pass auf, gerade ganz Schlimmes erfahren, so irgendwie mich da auch wieder.
Finde ich jetzt aber auch mal ganz stark, Deutsch. dass sie als Therapeutin auch wirklich sich sagen zu dann, hey, auch wir, es ist nicht einfach, aber wir machen diese Arbeit. Wir machen diese Arbeit. Es passieren eben Dinge, ne? Es gibt diese Störung und wenn niemand da was tun würde, dann wäre es halt, wird es auch nicht besser. Und das finde ich ganz wichtig, was sie da für eine Arbeit auch leisten.
Ja, und da sollte jeder Therapeut natürlich auch für sich gucken, irgendwie, dass er gut damit arbeiten kann. Ne? Ich habe das Gefühl, also zumindest mit dem Team, was ich jetzt habe in meiner Klinik, kann ich diese Arbeit gut und gerne leisten und brenne dabei nicht aus. Aber ein Therapeut, der ausgebrannt ist und sich selber kaum zu helfen weiß, der ist niemandem eine Hilfe. Also, ich habe zum Beispiel für mich entschieden, ich kann nicht gut mit Kinder-Jugendlichen arbeiten, weil da fühle ich in Anführungszeichen zu sehr mit, im Sinne von, dass ich zu sehr leide, wenn ich merke, einem Kind geht schlecht. Bei Erwachsenen kann ich mich persönlich besser abgrenzen. Und da kann ich dann auch schlimme Geschichten ertragen.
Die können auch mehr Verantwortung vermutlich für sich übernehmen, was Kinder halt wiederum
eben nicht
können.
Das kann man, und ich habe trotzdem die vollste Achtung vor jedem, der mit Kinder-Jugendlichen arbeitet. Ne? Aber das darf halt nicht ich sein. Das muss irgendwer anders machen.
Aber es ist gut, dass Sie das dann für sich erkennen. Das ist total.
Dafür kann ich gut mit den Borderlinern arbeiten.
Vielleicht noch die positiven Aspekte von Borderline zu beleuchten.
Also ich finde, es ist schön, so mitfühlend zu sein. Man muss nur in einem gesunden Maß tun. Mhm. Und was ich auch schön finde, ist immer wieder sich an kleinen Sachen zu erfreuen. Zum Beispiel, ich freue mich total, den Schmetterling sehen, erstes Schmetterling im Jahr oder so. Es freut mich total. Mhm. Also ich finde es aber auch gut, achtsam durchs Leben zu gehen, was vielen Menschen fehlt.
Genau. Also ich finde, es ist generell schwer zu sagen, was jetzt positive Aspekte sind, weil ich generell nicht so gut von mir denke. Aber was ich von anderen Borderlinern, sage ich mal, behaupten kann, ist, dass die meisten, wie gesagt, sehr kreativ sind. Und es sind ja nicht nur schlechte Gefühle, die sehr stark sind, sondern auch positive Gefühle wie Liebe, Freude.
Wenn ihr jetzt eine akute Krise hattet oder hättet, was würdet ihr zunächst tun? Also wir gehen jetzt natürlich vom Idealfall aus, bitte.
Also Krisen kann man, finde ich, ich kann Krisen generell vermeiden, indem ich sehr auf mich schaue, gucke, was brauche ich, was ist mein Bedürfnis und dann auch versuche, das Bedürfnis zu erfüllen oder auch nicht, es radikal zu akzeptieren. Und wenn ich in einer akuten Krise bin, da echt gar nicht mehr raus weiß, dann natürlich Krisendienst, jede Stadt hat einen Krisendienst, die Nummer kann man im Internet einfach raussuchen. Oder eben mein Therapeut oder meine Therapeutin.
Was ja dann nicht jeder hat, aber es
genau, was nicht jeder
sehr
hat.
Sinnvoll, ja.
Ja, ja, und wenn es dann wirklich gar nicht mehr geht und man sich so unsicher ist, dass man sich wirklich nichts tut, dann hat eben die 112. Ich
kann nur zustimmen. Also der sozialpsychiatrische Krisendienst ist sicherlich eine gute Adresse. Da sitzen auch ausgebildete Leute, die von bis reagieren. Ne? Also die können auch einfach nur mal ein beruhigendes Telefonat führen, aber die können halt auch mit dem Rettungswagen vorbeikommen und dann abholen, wenn man es wirklich braucht.
Also Krisendienst definitiv?
Genau, definitiv. Ja. Es gibt ein paar Kliniken in München, die eben auch akut aufnehmen, auch notfallmäßig und dann sich sehr bemühen. Wir haben vorhin über Zwangsmaßnahmen gesprochen, ne? Wie eingesperrt werden und so weiter, das möglichst gering zu halten, ne? Die Leute sehr schnell wieder in die Verantwortung zu geben, in die Eigenverantwortung. Also da haben wir gute Einrichtungen hier.
Nein. Niemand wird
ist gar nicht erlaubt. Ne?
Also ist gar nicht erlaubt.
Man darf nur einige Stunden lang eingesperrt werden gegen seinen Willen und dann muss man wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Also da gibt es ja klare Regeln. Und darüber hinaus gibt es natürlich jede Menge Initiativen, auch Selbsthilfeinitiativen, zum Beispiel eben den Trialog Borderline in München, wo sowohl Fachpersonal als auch Betroffene als auch Angehörige zusammenkommen und sich gegenseitig austauschen und ein Netzwerk bilden. Das sollte man vielleicht nicht in einer ganz akuten Krise nutzen, dann das sind auch dann die Beteiligten überfordert. Ne? Aber so für das Generelle dass man sich aufgehoben und aufgefangen fühlt, ist das sicherlich auch eine sehr gute Ergänzung zu der normalen Therapie.
Dann, dann war es das leider schon. Es hat mir so viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu reden, darüber zu erfahren. Ich glaube, ich gehe jetzt um einiges schlauer nochmal hier raus. Ich bewundere es wirklich erstmal Ihre Arbeit, Frau Lorenzen. Muss man wirklich sagen, Hut ab, dass es was gibt, dass jemand auch sich dem widmet, dem Thema. Dann unseren Borderlinerinnen, Jule und Vanessa. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch alles Gute und.
Dankeschön, war sehr schön.
Fand ich auch.
Danke.
Das war die erste Sendung PG, psychische Gesundheit auf Lora München. Verantwortliche Redakteurin der Sendung ist Sandra Bach, produziert hat sie Bernd Heckmeier. Wie fanden Sie die Sendung? Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per E-Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.